Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Dann sage ich an der Stelle erstmal herzlich willkommen, Herr Murken, zum Butterbrot-Podcast. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir über Religionspsychologie sprechen und allem, was da dazugehört. Was das genau ist, das werden wir gleich noch mal im Detail besprechen. Ich bin auf Sie gekommen, weil ich den Gedanken hatte, wir leben in einer super verrückten Welt. Ja, wir wissen nicht, was um uns herum passiert. Es passiert gerade super viel mit KI, mit, keine Ahnung, es gibt Fake News, es passiert richtig, richtig viel auf der Welt. Die Welt war auch noch nie so vernetzt, wie es gerade ist. Und irgendwie versuchen sich die Menschen darin zurechtzufinden. Und früher war eben die Antwort auf das alles so ein Stück weit die Religion oder vielleicht auch der Glaube an etwas. Und deshalb interessiert mich jetzt sozusagen, welche Rolle spielt Religion oder Glaube in der heutigen Zeit noch? Und in dem Fall dann oder in dem Zusammenhang natürlich auch, welche Rolle spielt die Religionspsychologie, mit der Sie sich dann letztlich auch beschäftigen in diesem Zusammenhang? Von dem her, lassen Sie uns gerne damit kurz starten, Herr Murken, was denn Ihr Themen- oder Forschungsbereich ist und inwiefern sich auch die Religionspsychologie gerne von der Theologie unterscheidet.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen aus meinem Bereich zu erzählen. In der Tat ist die Religionspsychologie eine Disziplin, die gar nicht so bekannt ist und alle staunen immer, dass es sowas gibt. Es steckt das Wort Psychologie drin. Das heißt, da kann ich schon mal als ersten Hinweis geben, ich bin Psychologe, aber habe auch Religionswissenschaft studiert, vergleichende Religionswissenschaft. Und aus diesen beiden Disziplinen gibt es eine Schnittmenge, die oder eine Berührungsfeld, das ist die Religionspsychologie. Insofern müssen wir vielleicht anfangen, tatsächlich, was ist denn Religionswissenschaft im Vergleich zur Theologie? Und Religionswissenschaft ist eine Kulturwissenschaft, eine vergleichende Kulturwissenschaft, die Religionen und religiöse Phänomene in allen Zeiten und Kulturen betrachtet. Also man kann es vergleichen mit anderen Kulturwissenschaften wie Philosophie oder Völkerkunde. Und das Entscheidende ist, es ist letztlich nicht involviert in die jeweiligen Glaubenssysteme. Insofern blickt es auf Glauben und Religionen ein Stück von außen. Während Theologie letztlich eine Perspektive der Religion von innen ist, die mit dem Bekenntnis zur jeweiligen Religion verbunden ist und Religion nicht nur als Phänomen sieht, sondern als tatsächlich etwas Gottgegebenes. In vielen Religionen ist der Kern des Glaubenssystems die Offenbarung. Das heißt, an irgendeiner Stelle hat Gott sich den Menschen gezeigt, durch eine Schrift, durch ein Ereignis. Und das ist oft der Beginn einer Religion, dass Propheten, Einzelne oder Gruppen in den Besitz von Offenbarungswissen kamen, aus dem sich dann die Religionen in weiteren Schritten entwickelt hat. Und eine Kurzformel, die ein Lehrer von mir immer wieder gebraucht hat, ist: Religionswissenschaftler sind Spezialisten fürs Religiöse und Theologen sind religiöse Spezialisten. Und das charakterisiert das ganz gut. Religiöse Spezialisten sind welche, die aus der Religion hinaus verkündigen, predigen, Rituale durchführen. Und der Religionswissenschaftler guckt sich das an und denkt darüber nach.
Okay, das ist schon mal interessant. Finde ich eine gute Beschreibung. Das ist einprägsam. Und in welchem Zusammenhang kommt dann jetzt die Religionspsychologie hier ins Spiel?
Das hat viel mit meiner eigenen individuellen Motivation auch zu diesem Studium zu tun. Mich hat schon immer, auch als Schüler, sehr interessiert, was macht eigentlich den Menschen aus? Also ein anthropologisches Interesse, was kennzeichnet den Menschen? Und ich habe mich eine Zeit lang mit Vor- und Frühgeschichte und Evolution und Menschwerdung beschäftigt. Und dann bin ich irgendwann bei der Religionswissenschaft gelandet, wo ich gedacht habe, Religion ist ein Phänomen, das ist so menschlich und universell. Wenn du das studierst, dann kannst du ganz viel über den Menschen erfahren. Und als ich dann begonnen habe zu studieren in München und Marburg, habe ich gemerkt, dass die Tradition dieses Studiums, die geht zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück, sehr darauf basiert, religiöse Texte zu verstehen und zu übersetzen. Da gab es einen deutschen Max Müller in Indien, der die heiligen Texte der Inder erstmal entdiert hat und dann auch übersetzt hat. Und die ganze Tradition ist, dass sehr kluge, meist Männer, Religionswissenschaft betrieben haben, indem sie die religiösen Texte der verschiedenen Kulturen und Zeiten übersetzt haben und daraus die Religionen konstruiert haben oder rekonstruiert haben. Und ich fand das alles ganz interessant und spannend, habe aber gemerkt, was mich eigentlich interessiert, ist nicht unbedingt die religiösen Texte, sondern der religiöse Mensch und Religiosität als innerpsychisches Phänomen. Und habe dann gemerkt, wenn ich mich dem nähern will, dann muss ich ein bisschen mehr von Psychologie verstehen. Und habe deshalb dann auch Psychologie studiert, um dieser Frage, was bedeutet Religion für das Seelenleben, für Denken, Fühlen und Handeln, näher zu kommen. Und habe dann zu meiner Überraschung selber irgendwann erst entdeckt und gehört, dass es diese Disziplin der Religionspsychologie gibt. Aber das war in den 90er Jahren leider nicht in Deutschland, sodass ich tatsächlich das Glück hatte, dass Mitte der 90er Jahre jemand, der diese Disziplin ganz gut vertreten hat, aus Finnland eine Zeit lang an meine Uni gekommen ist und dort ein halbes Jahr Gastvorlesungen gehalten hat. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, das möchte ich noch weiter vertiefen, und hatte dann die Gelegenheit, ein Jahr in Berkeley in den USA tatsächlich genau das zu studieren. Da hieß es dann Religion and the Personality Sciences. Da war dann auch noch ein bisschen Religionssoziologie dabei. Und da hatte ich dann den Ort gefunden, wo ich das lernen konnte, was ich gerne lernen wollte.
Alles klar. Das ist schon interessant, was Sie auch sagen, ne? Der religiöse Mensch, also nicht die Religion an sich, sondern der religiöse Mensch. Weil dieses Phänomen, dass es Religionen gibt, das ist ja in allen Kulturen irgendwo vertreten. Und das ist auch alles irgendwie interconnected oder miteinander verwoben. Aber selbst die entferntesten Stämme, die irgendwo mitten im Urwald leben, haben auch eine gewisse Religion. Also es ist irgendwie was den Menschen scheinbar ausmacht. Jetzt drängt natürlich die Frage irgendwo, was macht denn der Glaube mit den Menschen? Also was macht es mit uns, wenn wir glauben?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Das ist die Frage, die mich auch interessiert. Meine Kurzdefinition von Religionspsychologie, darauf beziehen sich wahrscheinlich, ist ja, Religionspsychologie beschäftigt sich mit der Frage, was macht der Mensch mit der Religion und was macht die Religion mit den Menschen? Also wie strukturiert das unser Denken, Fühlen und Handeln? Denken, Fühlen und Handeln sind ja die Bereiche, die Psychologie als Kerngeschäft ansieht. Also Psychologie ist die Wissenschaft vom Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. Und welche Rolle spielt da die Religion? Und Sie haben schon angesprochen, dass Religion oder religiöse Vorstellungen ein ziemlich universelles Phänomen ist, sodass wir ja auch fragen müssen, woher kommt das denn und wie ist das entstanden? Und die entscheidende Überlegung dazu ist, dass es, wir sind biologische Wesen, wir haben eine evolutionäre Geschichte und die Evolution betrifft nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige. Und wir gehen davon aus, dass das selbstreflexive Bewusstsein etwas ist, was nicht alle Lebewesen haben und auch die Hominiden nicht immer hatten, und dass das ein entscheidender Punkt in der Menschheitsgeschichte ist. Selbstreflektives Bewusstsein, damit meine ich die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken, die Fähigkeit, sich geistig auf der Raumzeitschiene zu bewegen, die Zukunft zu antizipieren, die Vergangenheit zu erinnern. Und damit kann planvolles Handeln entstehen, unsere ganzen Kulturleistungen basieren darauf. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, selbstreflektives Denken, die Bewegung auf der Raumzeitschiene, hat auch Nebenwirkungen, nämlich das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit. Weil wir wissen, dass es den Tod gibt. Wir sehen das bei anderen. Alter, Tod, Leid kommt in die Welt. Das sind ja auch die Kernelemente im Buddhismus. Und die Frage, die sich daraus entwickelt hat, ist, was bedeutet das? Ja, das sind die großen Fragen der Menschheit. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir hier? Aber diese Fragen kann man nur stellen, wenn man über sich selber nachdenken kann. Insofern ist das das Ergebnis des selbstreflektiven Bewusstseins. Und Gesellschaften versuchen, Antworten zu finden. Und die erste Frage, und das sind ja die frühesten Nachweise von Religiosität, ist ja, was kommt nach dem Tod? Geht es weiter? Geht es in einer anderen Sphäre weiter? Und die frühen Hinweise auf religiöse Vorstellungen haben wir ja durch Begräbnisse. Grabbeigaben, also in Ägypten wird es dann natürlich ganz groß mit den Begräbnissen, wo sehr ausgereifte Vorstellungen einer anderen Welt sind. Und insofern wissen wir, dass ein Kern auch von religiösen Entwicklungen die Frage ist, gibt es hinter der sichtbaren und diesseitigen Welt noch eine jenseitige Welt auf einer anderen Seite? Und sind die Grundfragen, wie man sie das dann nennen wollt, Immanenz und Transzendenz, Himmel und Erde, ja, diesseits und jenseits. Das sind alles Vokabeln für eine Welt, in der wir uns hier bewegen und eine, die dahinter liegt. Und die Frage ist, erstens, gibt es sie? Zweitens, wie sieht sie aus? Und drittens, in welchem Verhältnis steht unsere Welt hier zu der anderen? Gibt es eine Interaktion sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung? Also sozusagen wirkt die Transzendenz, Gott, die Gottheiten in die Welt hinein. Das ist die eine Richtung. Und können wir von unserer Seite in die Transzendenz hineinwirken? Zum Beispiel nehmen Sie Fruchtbarkeitsriten. Ja? Der Mensch führt bestimmte Rituale aus in der Hoffnung, die andere Seite, die Götter, den Mond, die Sonne, den Regen so zu beeinflussen, dass es uns günstig gestimmt ist und eine Wirksamkeit sich hier entfaltet.
Okay, also das, was Sie beschreiben, das ist ja über alle Religionen hinweg zu beobachten, oder? Es ist zumindest eine Gemeinsamkeit, die sich über alle Religionen hinweg erstreckt. Diese Interaktion zwischen Diesseits und Jenseits. Aber nochmal zurück zu der Ursprungsfrage. Was macht es mit uns Menschen, wenn wir glauben? Also, und wieso glauben wir überhaupt?
Genau, also das kann man dann natürlich weiter ableiten. Also eine Grundantwort ist, es schafft Gewissheit, wo sonst Ungewissheit wäre. Ja, also die Fragen, was kommt nach dem Tod, ist eine der ungewissesten für uns Menschen. Und wenn wir eine religiöse Antwort darauf haben, dann reduziert sich die Ungewissheit. Wenn die Frage ist, also wenn Sie es modern sagen, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir auf der Welt? Wozu stehe ich morgens auf? Das sind auch Formen von Ungewissheit, wo Religionen mehr oder weniger ausgefeilt, aber das ist ja das Kerngeschäft, Antworten geben, sodass diese Ungewissheiten reduziert werden. Und wir wissen, dass Ungewissheit grundsätzlich für die Psyche kein angenehmer Zustand ist. Mhm. Und insofern kann man natürlich die Frage auf sehr vielen verschiedenen Stufen beantworten, wozu ist Religion gut? Man darf da auch nicht so reduktionistisch sein, sondern das als einen bunten Blumenstrauß an Funktionen, Angeboten, Möglichkeiten sehen. Denn, und das wäre jetzt auch die psychologische Antwort, wir Menschen haben ganz viele Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, individuelle Bedürfnisse, auch Bedürfnisse, die unserer spezifischen Persönlichkeitsstruktur entsprechen. Und Religion kann auf allen Ebenen einhaken. Ich will mal ein Beispiel sagen, da ist sich die Psychologie ganz einig. Ein Grundbedürfnis des Menschen ist, sicher gebunden zu sein. Das heißt, in irgendeiner Weise ein Gegenüber zu haben, auf das man sich verlassen kann, das hilfreich ist, dem man vertrauen kann. Und Religionen bieten auf verschiedensten Ebenen auch ein Angebot in Bindung und sicherer Bindung. Und das kann eben eine Gottesfigur sein, das kann ein religiöser Spezialist sein, das kann eine Gemeinschaft sein. Also Religionen haben auch ganz viel mit Bindungsangeboten zu tun. Und so können Sie, wenn Sie psychologisch fragen, was gibt es für Bedürfnisse, immer wieder fragen, und in welchem Verhältnis steht Religion dazu? Und an welcher Stelle ist die Antwort von Religion hilfreich und wo ist sie vielleicht auch schädlich? Weil nicht jede Antwort ist ja unbedingt auch hilfreich. Je nachdem, nach welchen Kriterien man eben die Antwort beurteilt.
Für mich beantwortet das, was Sie gerade gesagt haben, auch so ein Stück weit die Frage nach dem sozialen Impact von Religionen. Weil das, was Sie gerade gesagt haben, diese Sicherheit, was ja auch so ein Stück weit mit Struktur zu tun hat, die gibt ja die Religion, zumindest im Christentum, das ist das, womit ich mich jetzt zumindest am besten auskenne, die gibt ja die Religion so ein Stück weit vor. Ne? Also Geburt, dann gibt es die Taufe, dann gibt es dieses regelmäßig am Sonntag in die Kirche gehen, dann gibt es das Gebet vom Abend, Mittag, Frühstück, Essen, wo auch nochmal Dankbarkeit ausgesprochen werden muss, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Aber auch so Tatsachen, dass es überhaupt Friedhöfe gibt, also Orte, wo ich mich nochmal verabschieden kann von Personen, die sozusagen ins Jenseits übergewandert sind, also das Diesseits verlassen haben. Die 10 Gebote, die Tatsache, Teil einer Gemeinschaft zu sein und so weiter und so fort, das sind ja alles Dinge, die einem Sicherheit und Guidelines geben in seinem Leben. Das heißt, das ist für mich jetzt gerade nochmal so ein bisschen klar geworden, dass das einfach wichtige Punkte sind, die Religion anspricht oder wo sie die Menschen sozusagen abholt, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei, was man da wirklich beachten muss, ist, dass Religion eben auch ein soziales, gesellschaftliches Phänomen ist. Und es macht einen Riesenunterschied, ob Sie eine Religionsgemeinschaft haben, die sehr klein ist und in einem Umfeld ist, sag ich mal, von lauter Buddhisten oder Nichtgläubigen, oder ob die gesamte Gesellschaft sehr homogen einen gewissen Glauben teilt. Und das ist ja auch die größte Veränderung in Deutschland in den letzten 80 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eine religiös sehr homogene Gesellschaft. Über 90% haben einer Kirche angehört, in der Regel der evangelischen oder katholischen Kirche. Und damit war es ein geteiltes Wertesystem, das nicht sehr in Frage gestellt wurde. Und heute gibt es deutlich mehr Menschen, die keiner Kirche angehören, als die einer Kirche angehören. Und daraus verbunden entsteht natürlich die Frage, wer ist eigentlich der Deviante? Also der sozusagen Gläubige oder der Nichtgläubige? Wer gehört zu dem Mainstream und wo ist der Kern der Gesellschaft bei den Gläubigen, bei den Nichtgläubigen? Muss man sich dafür schämen, Atheist zu sein, oder muss man sich dafür schämen, ich sag's mal überspitzt, in die Kirche zu gehen? Und da sind wir auf der Kippe. Ich glaube, wenn man heute bei den 20- bis 30-Jährigen sehr offensiv sagt, ich gehe sonntags in die Kirche, wird man eher komisch angeschaut. Und weil es nicht mehr eine gesamtgesellschaftliche Plausibilität hat, was da für Inhalte und für Dinge praktiziert werden.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Jetzt haben wir aber gerade ja gesagt, dass es den religiösen Menschen gibt und dass es irgendwie so ein globales Phänomen ist und kulturenunabhängig ist. Das heißt ja eigentlich auch, dass es altersunabhängig sein müsste. Und finden diese Leute, die sich dann als Atheisten bezeichnen, Ersatzreligionen?
Naja, also Ersatz heißt ja immer, dass das eine das Primäre ist und das ersetzt werden muss. Die Frage würde ich eher anders stellen, nämlich wenn wir sagen, Religionen sind Formen von Weltbildkonstruktionen, Religionen sind Formen von Versuche, Antworten zu geben auf existenzielle Fragen, die man als Einzelner und eine Gesellschaft hat, dann muss man entsprechend sagen, wenn diese Antworten nicht mehr tragen, nicht mehr überzeugen, nicht mehr halten? Was kommt stattdessen? Ja, welche Antworten hat eine Gesellschaft und welche Antworten haben Einzelne? Und vielleicht erstmal noch mal ein paar Worte zur allgemeinen Veränderung der Gesellschaft. Wir sind in einer individualistischen Gesellschaft, ja, die weniger kollektivistisch ist, die sehr innerweltlich lebt. Das heißt, es geht darum, in diesem Leben Glück zu finden und Spaß zu haben und nicht in diesem Leben Mühsal zu ertragen, um jenseits dann auf der richtigen Seite zu sein. Also da haben sich die Vorstellungen sehr geändert. Und gleichzeitig ist die Vorstellung heute viel weniger als eine zum Beispiel Christentum ja propagierte kollektive gemeinsame Heilserfahrung, eine sehr individuelle. Ich muss gucken, was mir gut tut, was zu mir passt und mich froh macht. Und insofern ist neben dem Schwinden der klassischen kirchlichen, konfessionellen Religiosität seit 20, 30, 40, 50 Jahren schon immer ein Zuwachs an sogenannter Spiritualität zu beobachten, eine individualisierte Form von Religiosität, die letztlich im Kern daraus besteht, dass ich mir aus den vielfältigen Angeboten des Transzendenzbezugs, den vielfältigen Vorstellungen von Ritualen, von Praktiken, das raussuche, was ich finde, das für mich passt. Und das ist der eine Strang. Und gleichzeitig ist ja das Prinzip der klassischen monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, es gibt eine Geoffenbartheit, eine geoffenbarte Weisheit Gottes. Und wenn der Mensch dem, was die Schriften sagen, Koran, Torah, Bibel, und Gottes Wille erfüllen, dann haben sie eine Chance, am göttlichen Heil teilzuhaben. Das heißt, im Kern heißt es, dienen und gehorchen als Weg zum Heil. Und dienen und gehorchen ist nicht nur in der Religion, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen, im schulischen Prinzip, im militaristischen Prinzip sehr aus der Mode. Heute gilt das Prinzip des Nachvollziehens, des auf Augenhöhe Aushandelns, des Konsens, des Zustimmens, des Nichts gegen meinen Willen. Und insofern ist die Spiritualität davon gekennzeichnet, sich keiner externen Kraft mehr unterzuordnen, in dem Sinne, wie das klassisch-religiöse das vorgibt, sondern vielmehr den eigenen Bedürfnissen und individuellen Vorstellungen etwas zu entwickeln. Das ist es.
Welche Vor- und Nachteile bringt es mit sich? Also dieser Wegfall der Kollektivität und der Gang hin zu, ich suche mir das raus, was für mich gerade passt.
Das ist eine wirklich wichtige Frage und greift auch in gewisser Weise meine religionspsychologische Herangehensweise auf, die tatsächlich immer wieder nach Vor- und Nachteilen oder ich nenne es manchmal innerpsychische Kosten und Nutzen untersucht. Der Vorteil einer nicht dogmatischen, nenne ich das mal Spiritualität, ist natürlich, dass es sich erstmal ganz gut anfühlt, ja, und dass ich tatsächlich sage, also ich finde das mit der Astrologie gut und die Kraft der Edelsteine überzeugt mich auch und außerdem finde ich buddhistische Meditation ganz schön und da mache ich mir jetzt mal so ein kleines Cocktail draus und das ist ganz prima. Das ist letztlich für so ein situatives Wohlbefinden sicher nicht schlecht. Die Frage ist, was bedeutet das eventuell für die großen Linien? Das heißt, kriege ich Antworten damit auf meine existenziellen Fragen? Kriege ich Leitlinien, man könnte auch sagen Leitplanken für meinen Lebensvollzug? Ja, kann ich daraus etwas verinnerlichen? Kriege ich eine, was ist mit meinem relationalen Bedürfnis? Also in vielen klassischen Religionen ist zum Beispiel die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu Jesus oder die Beziehung zu Maria, um im Christentum zu bleiben, ein entscheidendes Element auch des gelebten Religiösen. Gibt es etwas Analoges im spirituellen Bereich. All das kann ich fragen und auch beim Individuum dann gucken, passt das, was ich suche, mit dem, was ich brauche.
Okay, und Sie unterscheiden da auch ganz klar zwischen Spiritualität und Religion, ne?
Ja, wobei, da müsste ich vielleicht in zwei Sätze dazu sagen, weil der Begriff der Spiritualität, den gibt es natürlich auch innerhalb des Christentums und es gibt eine katholische Spiritualität. Ich unterscheide tatsächlich Religion als ein System, ein kollektives System von geoffenbartem Wissen, das ein Stück weit eine größere Gemeinschaft oder Gesellschaft strukturiert und ihr sagt, wie sie sich zu verhalten hat, um zum Heil zu kommen. Und darüber der Bezug von innerweltlichem, äußerweltlichen Immanenz und Transzendenz geregelt ist. Eine Spiritualität hat all diese kollektiven Elemente, so ist meine Definition nicht. Es gibt eine irgendwie geartete Beziehung oder Möglichkeit, sich zu verhalten und in Relation zu gehen zu der anderen Seite, zu dem, was dahinter liegt. Aber es ist sehr individualistisch und es ist vor allem, und das ist ein entscheidendes Merkmal, wenn man die Dinge untersucht, es ist selbstbestimmt und relativ forderungsfrei. Ja? Also die Religion in der klassischen Form hat immer ein Du sollst, ja, in Form von Geboten. Ja? Und die Formen der Spiritualität versuchen, das Du sollst zu eliminieren und durch ein Du darfst ersetzen.
Interessant. Das deckt sich sehr gut, glaube ich, mit dem, was Sie gerade gesagt haben, oder die Frage, die Sie gerade gestellt haben, bekomme ich dann die Leitplanken, die für mich vielleicht notwendig sind? Bekomme ich auch die Antworten auf meine Fragen? Weil was für mich oder was ich durch Zufall einmal gelernt habe, beziehungsweise was aus der Religion abgeleitet wurde, es gibt ja diesen Leidensweg Jesu, wo man interpretieren kann, dass unser Leben ein Leidensweg letztlich ist. Was das mit mir gemacht hat, ist, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, wenn ich akzeptiere, dass erstmal nichts im Leben ganz, ganz einfach ist, sondern dass es überall seine Schwierigkeiten mitbringt, dann ist es für mich viel leichter zu akzeptieren, wenn etwas schwieriger ist, wenn es Hindernisse zu überwinden und bewältigen gibt. Und damit habe ich quasi schon akzeptiert, okay, es wird schwierig und wenn es doch einfach wird, dann umso besser. Also das habe ich mir mitgenommen. Jetzt bin ich nicht der supergläubige oder super spirituelle Mensch, aber ich finde, man kann sich gute Lehren einfach von diesen Büchern oder von den Religionen ableiten, weil die ja über Generationen, über hunderte Generationen hinweg immer weitergetragen wurden und letztlich noch die Essenz übergeblieben ist an Lehren. Deshalb finde ich das sehr interessant.
Auf jeden Fall ist die Frage, in welche Bedeutung hat Leiden und wie wird Leiden ins Leben integriert, sicher eine sehr entscheidende. Und das ist manchmal tatsächlich auch die Grenze der Spiritualität oder Formen von Spiritualität uns vermitteln, wenn wir die richtigen Geisteshaltung haben, wenn wir die richtige Einstellung haben, ist alles möglich. Gibt es keine Grenzen? Können wir alles Leid überwinden? Finden wir den Traumpartner? Das führt dazu, dass wir eben keine Leitplanken haben im Sinne von, das Leben ist begrenzt, das ist endlich, das ist leidhaft, Wünsche laufen manchmal ins Leere, sondern es gibt ja diese ganze Wünsch dir was, Spiritualität, ja, Wünsche an das Universum, The Secret. Es gibt einen ganzen Boom von Engelliteratur, wenn man die Engel richtig anruft, erfüllen sie jeden Wunsch. Der Preis ist, dass man letztlich, wenn man das zu Ende denkt, dann daraus rausziehen kann, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Leid erlebe, bin ich selbst verantwortlich, weil ich habe irgendwas falsch gemacht in diesen wunderbaren Möglichkeiten, mir ein fantastisches Leben herbeizuwünschen. Und ich habe versagt. Und in der Umkehrung, das ist auch eine sehr deutliche Nebenwirkung dieser Form von Spiritualität, ist sie sehr individuell und auf mein Wohlbefinden ausgerichtet, dass oft kein Platz für Solidarität, Barmherzigkeit, Mitgefühl für andere ist, weil implizit, das wird oft nicht so ausgesprochen, ist die Idee, jeder ist seines Glückes Schmied, auch im spirituellen, existenziellen Bereich. Und wenn jemand unglücklich, depressiv und sonst was ist, dann ist er eben selber verantwortlich. Und das ist etwas, wo diese, sag ich mal, egobezogene Spiritualität auch nicht wirklich gemeinschaftsfördernd ist.
Interessant, okay. Kann man denn Unterschiede feststellen? Also Sie sind ja auch als Psychologe in der Praxis tätig. Kann man denn oder stellen Sie Unterschiede fest, wenn Sie mit sehr religiösen Menschen sprechen und wenn Sie mit spirituellen Menschen sprechen und wenn Sie mit Atheisten oder Agnostiker, glaube ich, nennt man sie, Agnostikern sprechen, also Leute, die an etwas Höheres glauben, aber nichts, keinen Gott als solches mit weißem Rauschebart als Figur irgendwie sehen. Also sehen Sie da Unterschiede zwischen diesen einzelnen Gruppierungen?
Ich glaube, ich sehe Unterschiede zwischen den Menschen, aber man kann nicht die als Gruppen anschauen, sondern es gibt in allen dieser genannten Gruppierungen, wenn Sie so wollen, Menschen, die sehr angemessen auch mit dem Thema der Leidhaftigkeit umgehen. Und es gibt Menschen zum Beispiel, die Leid eher verleugnen und denken, das Ziel des Lebens ist es, allzeit glücklich zu sein. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in meiner psychotherapeutischen Arbeit, Sie haben es ja genannt, ich arbeite als Psychotherapeut in eigener Praxis, immer wieder, vor allem auch bei jüngeren Menschen erlebe, dass vielleicht auch durch die sozialen Medien ein Bild entsteht, dass ein gutes Leben ein durchweg glückliches und mühefreies Leben ist. Und wer tatsächlich dieser Idee folgt, wird pfeilgrad unglücklich, weil tatsächlich die Realität ja eine andere ist und dann man sich selbst in Frage stellt, ich versuche doch alles, was muss ich noch tun? Und dass das Leben grundsätzlich existenziell mühsam, leidvoll, schwierig, ungerecht ist, ist etwas, was, sag ich mal, vielen einfach nicht erzählt wird. Sondern wir gerade mit einer letztlich in Wohlstand und Sicherheit aufgewachsenen Gesellschaft, auch in der Pädagogik wird immer wieder das Bild propagiert, es muss sich immer gut anfühlen. Und natürlich darf man das Gegengewicht, muss man das sehen, ist es nicht das Ziel, sich selbst zu verleugnen. Aber zwischen immer gut anfühlen und glücklich sein und Selbstverleugnung gibt es einen weiten Zwischenbereich. Und der schrumpft in der inneren Wahrnehmung vieler Menschen immer mehr. Und so sehe ich es tatsächlich als meine Aufgabe auch in der psychotherapeutischen Praxis, ein bisschen die grundsätzliche Leidhaftigkeit und das Mühsal des Lebens zu predigen, was auch kein Psychotherapeut wegzaubern kann, sondern es geht tatsächlich darum, mit einer Stärkung der Frustrationstoleranz zu lernen, damit umzugehen.
Ja. Ja, was ich super spannend finde, ist, dass, jetzt kann man das natürlich wieder reininterpretieren in diese ganze Geschichte oder in diese Schriften, aber dass es scheinbar schon so alt ist, dieses Wissen, dass, dass dieses Leiden mit dazugehört zum Leben etc., dass es einfach nicht einfach ist. Und ich meine, wie viel schwerer war das Leben vor 1000 Jahren oder vor, es reicht ja 200 Jahren, wie viel schwerer war das Leben damals, als es heute ist? Wir haben andere Probleme als damals, ganz bestimmt, aber dass es damals einfach schon so selbstverständlich war, dieses Leid quasi zu integrieren in seine Glaubensgemeinschaft. Das ist schon ein interessanter Gedanke, dass man das damals einfach schon verstanden hat, als man das irgendwann mal aufgeschrieben hat.
Genau, und so ist es ja auch, das muss man sich ja immer wieder deutlich machen, weltweit religionssoziologisch, in den Gesellschaften, wo es den Menschen schlecht geht, ja. In Südamerika, in Afrika, hat das Christentum einen enormen Zulauf und ist tatsächlich eine Hilfe, eine Hoffnung, eine Verheißung im Umgang mit dem Leid und auch in ein Versprechen, dass es nach dem Tod vielleicht besser wird. in Gesellschaften wie den westlichen europäischen, denen es seit vielen Jahrzehnten gut geht, die satt sind und in großer Sicherheit. Dort schwindet die christliche Plausibilität, fast analog oder korrelativ mit dem Leid. Und insofern ist es tatsächlich dieses Schwinden des Christentums und der Religion eine gewisse jetzt historisch-geografische Sondersituation. Aber wir können nicht sagen, dass es ein weltweites Phänomen ist.
Okay, verstehe, interessant. Also es ist sozusagen von den jeweiligen Situationen der Menschen abhängig, in denen sie sich gerade befinden, wenn das sozusagen der letzte Strohhalm ist, an dem ich mich noch irgendwie festklammern kann oder zumindest irgendwie in irgendeiner Weise einen Zusammenhalt versuche herzustellen. Was ja auch interessant ist, ist, ich habe jetzt mit zwei Personen über die DDR schon gesprochen, und damals in der DDR hat die Kirche auch nochmal so eine eigene Stellung gehabt, wo die Leute tatsächlich auch da nochmal gesondert zusammenkommen konnten und die Religion unabhängig von der sozialistischen Ideologie sozusagen da nochmal eine neue Gemeinschaft finden konnten, aus der heraus dann Revolutionen entstanden sind, um diesem sozialistischen Regime entgegenzuwirken. Das trifft mal ein bisschen ab, aber was ich interessant finde, ist, dass es diese Gemeinschaften einfach gefördert haben, dass die Leute sowas dann scheinbar auch suchen in dem Leid, in dem sie sich dann befinden. Aber was man jetzt nicht machen kann, ist herzugehen und zu fragen, wie glücklich bist du? Und dann unterscheide ich zwischen den Leuten, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, und den Leuten, die atheistisch unterwegs sind, und vergleiche dann sozusagen das subjektive Glücksempfinden miteinander. Also solche Studien gibt es sozusagen nicht, sagen Sie. Weißt du?
Ja, die gibt es schon, aber die sind auch oft ein bisschen interessengeleitet, muss man ehrlich sagen. Es gibt Stiftungen, die sehr viel Geld auch in die Wissenschaft pumpen, mit dem übergeordneten Ziel zu zeigen, dass eine religiöse, spirituelle Welt eine bessere Welt ist. Wir wissen, dass Religionen genauso sozusagen Konflikte mit sich bringen. Also letztlich ist Religion sehr identitätsstiftend und gleichzeitig aber an der Stelle oft auch ausgrenzend. Ja. Weil Identität hat oft etwas auch mit Abgrenzung zu tun, In-Group, Out-Group, wer gehört zu mir, wer ist für mich, wer ist gegen mich. Und insofern wissen wir, dass die Frage oft entscheidend ist, wo sind die Grenzen? Ja, das Christentum ist nicht einheitlich, sie haben Katholiken gegen Protestanten in Irland, sie haben Sunniten gegen Schiiten im Islam, sie haben Liberale gegen orthodoxe Juden in Israel. Also die Frage ist immer, wo ist die Grenze meiner Identität? Wer gehört zu meiner Identitätsgruppe? Und wo muss ich mich abgrenzen, möglicherweise gewaltsam abgrenzen? Also das ist etwas, was mit jeder Form von Identitätsstiftung einhergeht. Ja, da können Sie die Veganer gegen die Vegetarier und die Vegetarier gegen die Fleischesser. Das sind immer Fragen der Identität und Abgrenzung.
Ja, das macht Sinn. Und es spielen natürlich auch so viele Faktoren eine Rolle. Ne? Es ist ja nie so, dass es nur dieser eine Faktor ist. Sie haben es ja gerade auch nochmal erwähnt, uns geht es im Westen relativ gut. Wir haben aber vielleicht andere Probleme, aber scheinbar suchen wir unsere Lösungen dann auch woanders. Und im Gegensatz zu Südamerika, haben Sie gerade genannt, da kommt mir Brasilien auch gerade in den Kopf mit der Jesus-Statue natürlich, die auch sehr religiös sind in Brasilien, die sich dann da sozusagen die Lösung irgendwo suchen. Okay. Und daraus höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, weil Sie sagen, orthodox gegen liberal, Protestanten gegen römisch-katholisch Christen. Da höre ich so ein bisschen raus, dass es nicht unbedingt nur zwischen den unterschiedlichen Glaubensrichtungen Konflikte geben muss, was man ja auch immer wieder hört in den Nachrichten, man muss den Fernseher nur anschalten, sondern auch innerhalb der Religionen Konflikte entstehen können. Und was da natürlich jetzt spannend ist, wieso kann so ein Konflikt überhaupt entstehen, obwohl ja die religiösen Schriften das so ein Stück weit untersagen schon fast, ne?
Naja, fragen Sie mal die Generation Ihrer Großeltern, wie das damals war mit sogenannten Mischehen. Ja? Mhm. Mischehen waren in den 50er und 60er Jahren Ehen, wo ein Katholik einen Protestant heiraten wollte oder umgekehrt. Ja? Hochkonflikthaft, hoch aufgeladen, hat Familien auseinandergebracht, wurde von Eltern verboten. Also das ist noch gar nicht lang her, wo ich sagen, das als eine entscheidende Hindernis für Partnerschaft und Liebe gesehen wurde. Und man hat angedroht, jemanden zu enterben, aus der Familie auszuschließen. Und jetzt sind wir 50 Jahre weiter und das ist kein Thema mehr. Aber das liegt noch nicht lange zurück und hat immer was mit der Frage von Identität und Identitätsbedrohung zu tun. Mhm. Und letztlich, wenn Sie es auf einer unbewussten Ebene wollen, hat das auch was mit der Fantasie von Kontamination zu tun. Ja? Wenn wir in unsere katholische Familie einen Protestanten aufnehmen, kontaminieren wir unsere Identität und unseren Glauben. Und umgekehrt.
Wow, okay. Jetzt verstehe ich, ich glaube, jetzt ist auch jedem klar, was die psychologischen Aspekte sind, mit denen man sich dann hier beschäftigen kann an der Stelle.
Also was ich vielleicht nur noch mal andeute, vielleicht kann man ja auch noch mal ein Gespräch machen, ist alles, ja. Was ich jetzt religionspsychologisch gesagt habe, bezieht sich auf die Psychologie des normalen Bewusstseinsbereichs unseres Tagesbewusstseins. Ja, und aber Religion hat sehr viel zu tun, auch mit den Grenzbereichen unseres Bewusstseins. Und die Grenzbereiche unseres Bewusstseins sind die tiefe Meditation und Ruhigstellung unseres Hirns auf der einen Seite und die maximale Ekstase und Übererregung, das Jauchzen und Frohlocken auf der anderen Seite. Und in der Regel bewegen wir uns in dem mittleren Bereich unseres Bewusstseins und auch der Aktivitätsstruktur. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass wir mystische Erfahrungen auf der einen Seite, ekstatische Erfahrungen auf der anderen Seite machen. Und Religion und diese als Ausloten des Bewusstseinsspektrums sind auch noch ein Thema, was eben aus Sicht der Religionspsychologie spannend und wichtig ist.
Ja. In dem Zusammenhang würden mir auch direkt die bewusstseinserweiterten Psychedelika in den Sinn kommen, die ja auch gerade in Südamerika, in diesen Religionen oder in den Naturvölkern vielmehr praktiziert werden und die jetzt auch gerade so eine Revolution irgendwo erleben, auch hier bei uns im Westen. Ja, aber das wäre vielleicht tatsächlich nochmal ein spannendes Thema. Genau. An der Stelle, Herr Murken, wir haben so ein bisschen technische Probleme, deshalb sage ich an der Stelle auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für die jetzt schon sehr, sehr spannenden Eindrücke. Hat mir auf jeden Fall nochmal so ein Stück weit die Augen geöffnet, dieses ganze Thema Religion in Verbindung mit Psychologie besser zu verstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch einige weitere Themen gäbe, über die wir sprechen können. Aber das können wir gegebenenfalls gerne nochmal auf wann anders vertagen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall viel, viel Maß für die Zeit und bin gespannt, was die Zuhörer dazu sagen. Genau, an der Stelle gerne nochmal von Ihrer Seite der Hinweis, wie kann man auf Sie nochmal aufmerksam werden, wo kann man Ihre therapeutische Begleitung gegebenenfalls auch in Anspruch nehmen, wie findet man Sie?
Ja, also sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Es gäbe noch viel zu sagen, aber vielleicht kommen wir nochmal zusammen. Unter meinem Namen findet man eine Homepage, die dann auch ausdifferenziert ist. Und wer sich für das Thema Religionspsychologie interessiert, findet da auch viele Texte zu nachlesen.
Super, perfekt. Die Homepage verlinke ich in den Shownotes. Und an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss an die Geräte. Auf Wiedersehen, Herr Murken. Dankeschön.
Ich danke. Tschüss.